Bei einer Vereinsgründung gibt es viel zu beachten und an manche Dinge denkt man, aber denkt, so wichtig sind die nicht oder das können wir später noch regeln. Was wirklich wichtig ist, genau darüber sprechen wir aber heute. Wir schauen uns nämlich an, was die größten Fehler bei der Vereinsgründung sind. Los geht es nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen im Vereinsstrategen-Podcast, deinem Podcast, um deinen Verein weiter voranzubringen und dich selber zu einem echten Vereinsstrategen zu machen. Natürlich wie gewohnt mit deinen beiden Hosts Pascal und Martin auch heute wieder.
Ja, und wir schauen heute mal ganz praktisch auf das Thema Vereinsgründung. Wir haben in den Episoden 40 bis 42 schon einmal besprochen, wie du bei einer Gründung vorgehst und was du bei einer Satzung beachten solltest. Heute schauen wir einmal auf einen anderen Aspekt, nämlich welche Fehler du beim Prozess der Gründung auf jeden Fall vermeiden solltest. Denn aufgrund unserer eigenen Vereinsgründung und unserer Erfahrung im Sportmanagementbereich können wir dir hier wertvolle Tipps mitgeben, an denen du vielleicht nicht sofort denkst oder sie vielleicht für nicht so wichtig erachtest.
Ja, an der Stelle noch ein kleiner Einschub, falls du lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, jetzt das erste Mal diesen Podcast hörst, weil du dich um das Thema Vereinsgründung kümmern sollst oder möchtest, dann abonniere den Podcast gerne, es wird dir sehr helfen. Für alle anderen, die diesen ehrenamtlichen Podcast schon länger hören, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einmal eine Bewertung in eurer Podcast-App geben könnt. Und natürlich für Themenwünsche und Anregungen sind wir weiterhin erreichbar unter info@vereinsstrategen.de. Und jetzt wieder zurück zu den Fallstricken bei der Vereinsgründung.
Ja, man kann grob sagen, dass die Fehler bei der Vereinsgründung eigentlich immer mit dem Fokus auf die falschen Dinge, fehlendem Hintergrundwissen und daraus resultierenden schlechten Entscheidungen zu tun haben. Und das ist ja irgendwie auch logisch. Nie mehr im späteren Vereinsbetrieb muss man so viele Weichen stellen und Entscheidungen treffen wie zu Beginn, hat gleichzeitig aber so wenig Wissen über einen Verein wie zu diesem Zeitpunkt. Vor allem, wenn du noch nie in die administrative Vereinsarbeit eingebunden warst. Einer der Hauptpunkte beim Aufsetzen eines Vereins ist dabei die Satzung. Deswegen wollen wir uns in diesem Bereich als erstes die entscheidenden Fehlerquellen anschauen.
Ja, man kann wahnsinnig viele Sachen in einer Satzung schreiben. Also wenn du dir mal die Satzung vom Verein so anschaust im Internet, wirst du einige Unterschiede bezüglich der Länge und auch dem Detailgrad erkennen. In der Theorie kannst du sogar die Mitgliedsbeiträge in die Satzung schreiben. Gleich vorneweg, wovon wir aufgrund des Aufwands einer häufigen Satzungsänderung natürlich dringend abraten. Unsere klare Empfehlung ist, schreibt die Satzung möglichst so, dass sie möglichst weit gefasst ist, also euch Flexibilität gibt. Ich mache mir das mal an einem praktischen Beispiel. Wenn der Zweck des Vereins Handballsport ist, ist es trotzdem besser, ihr schreibt sportliche Ertüchtigung oder Förderung des Sports, weil dies alle Sportarten umfasst. Wenn ihr euren Verein um Abteilungen erweitern wollt oder auch Handball irgendwann gar nicht mehr existiert bei euch im Verein, ja, dann müsst ihr die Satzung in diesem Moment nämlich nicht anpassen. Und man muss immer dran denken, Zweckänderungen benötigen auch immer eine große Mehrheit auf Mitgliederversammlung und naja, du weißt ja, wie es ist, Tradition und so, dann kann es auch mal schwierig werden. Und dann kommen wir gleich damit auch zu einem anderen Beispiel. Jetzt haben wir natürlich immer noch das Problem, dass wir diverse Details irgendwo in der Satzung natürlich eigentlich festlegen wollen, wie zum Beispiel die Jugendarbeit geregelt ist oder auch wie hoch die Mitgliedsbeiträge sein sollen. Dann ist das Mitte der Wahl aus meiner Sicht das Thema Ordnungen. Also zum Beispiel, ihr habt erstellt eine Jugendordnung oder eine Beitragsordnung. Also versucht alles, was ihr regeln wollt und nicht pflichtmäßig gesetzlich in eine Satzung gehört, in Ordnung zu verlagern. Warum, fragst du jetzt? Ja, weil sich eine Ordnung viel einfacher und unbürokratischer ändern lässt, als später eine Satzungsänderung durchzuführen. Also, zusammenfassend, Fehler Nummer 1 ist, die Satzung unabsichtlich zu umfangreich und starr zu gestalten und damit zwar viele Dinge zu regeln, aber sich gleichzeitig auch zu limitieren.
Kommen wir zu Punkt 2, ebenfalls satzungsbetreffend. Und zwar stellt sich selten die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir uns im Vorstand uneinig sind? Zum Beispiel bei Vorstandssitzungen. Und da ist eben die Anzahl der Vorstände nicht unerheblich. Denn in solchen Situationen möchte man natürlich keine Blockierung von wichtigen Entscheidungen, weil sie eben nicht eindeutig gefällt werden können. Und das wollen wir eben vermeiden. Denn solche Blockierungssituationen sind dann möglich, wenn der Vorstand zum Beispiel aus einer geraden Anzahl an Personen besteht. Also zum Beispiel aus 4 Vorständen. Und man bekommt irgendwie so eine 2-gegen-2 Situation. Das ist nicht ganz wahrscheinlich, zumindest am Anfang nicht, ne? Alle ziehen an einem Strang und oftmals wird dann irgendwie einstimmig beschlossen, aber ganz abwegig ist es auch nicht. Und deswegen ist unser Tipp, immer eine ungerade Anzahl an Vorständen in der Satzung festzuschreiben oder eine Regel festzuhalten, was bei Stimmgleichheit passiert. Zum Beispiel die Stimme des ersten Vorsitzenden zählt doppelt oder sowas. Der andere Punkt, den man auch im Hinterkopf haben sollte, ist die Besetzung der Vorstandsposten. Bei der Gründung findet ihr bestimmt noch Freiwillige, weil genügend Personen für die Gründung des Vereins brennen, aber das Leben und die Interessen entwickeln sich eben weiter. Wenn ihr zum Beispiel am Anfang für jedes Ressort im Vorstand oder erweiterten Vorstand irgendjemanden bestimmt habt oder bekommen habt, sagen wir, von den 7 Personen, die den Verein gründen, sind alle 7 im Vorstand. So, wenn sich jetzt 2 nicht zur Wahl stellen nach 2 Jahren, dann müsst ihr auch 2 Nachfolger finden und möglicherweise bleiben die Positionen unbesetzt. Das ist wiederum ungünstig. Deswegen empfehlen wir, die vermeintlich optimale Zahl von 3 Personen im BGB-Vorstand, denn wenn eine Person oder wenn eine Position, besser gesagt, nicht besetzt ist, dann können die beiden übrigen weiterhin handeln. Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit 7 Vorständen vor einer Wahl mindestens eine Person suchen muss, deutlich erhöht. Dementsprechend unser Plädoyer eher für weniger Wahlämter. Außerdem fördert das projektorientierte Arbeiten, anstatt dieses Denken und Arbeiten in Ämtern, wenn eben gewisse Aufgaben auch ohne Wahlamt begleitet werden können. Dementsprechend unser Fehler Nummer 2, die Festlegung einer geraden und zu hohen Anzahl von Vorstandsämtern in der Satzung.
Ja, und dann sind wir beim Thema Kompetenz angekommen. Es klingt jetzt hart, aber man muss sagen, gerade bei der Gründung, wenn wir ganz ehrlich sind, haben die handelnden Personen meist nur wenig Ahnung. Das hat Pascal ja von uns in seiner Einleitung auch schon ein bisschen gesagt. Das heißt, was tun wir? Wir googeln, wir fragen andere Personen, wo wir denken, sie haben Ahnung, oder rennen zu Beratungsstellen, zum Beispiel von den Landessportbünden, oder du hörst jetzt zu uns. Also du hörst einen Podcast von Experten, um Fehler zu vermeiden. Das alles hilft dir dabei, Wissen aufzubauen. Das geht auch damit einher, dass du Interesse hast, dich weiterzubilden, wozu auch die bürokratischen Angelegenheiten wie Mitgliederversammlung, Vorstandssitzung, Vereinsrecht und Finanzen mit den entsprechenden Steuerthemen auch dazu gehören. Das ist zum einen wichtig, dass du weißt, was du persönlich darfst, beziehungsweise wozu zum Beispiel du in der Position des Vorstands verpflichtet bist, und zum anderen, wie du auch einen Verein langfristig dann entwickeln kannst. Sonst wird der Verein höchstwahrscheinlich nach ein paar Jahren schon scheitern. Das klingt so ein bisschen wie das Gründen eines Startups. Ja, es klingt nicht nur so, sondern es ist auch so. Mit einer Ausnahme, nämlich dass du gewisse Dinge nicht über die Köpfe der Mitglieder entscheiden darfst. Gleichzeitig ist dies aber auch ein super Weg, dich persönlich weiterzuentwickeln. Denn denken wir mal an den Job oder ans Unternehmen. Wo kann man so viel lernen und erleben in so kurzer Zeit wie bei der Gründung eines Vereins? Wird schon schwierig. Das Entscheidende ist aber auch, dass du dir dafür natürlich dann entsprechend Zeit nehmen musst und auch lernwillig sein solltest. Deswegen an der Stelle, klares Plädoyer, sei mutig, übernimm Verantwortung. Trumpf ist natürlich, wenn du einen Experten bei deiner Vereinsgründung mit an Bord hast, also jemand, der schon früher im Verein engagiert war und auch relativ gut die Strukturen kennt. Von diesem könnt ihr alle zusammen lernen. Beachtet aber an der Stelle auch, dass nicht alles nach seinem Willen läuft, sondern auch hier frische Ideen diskutiert, weil sonst, habt ihr quasi einen gespiegelten früheren Verein von ihm. Also Fehler Nummer 3, keine Erfahrung in der Vereinsarbeit. Das ist erstmal nicht das Problem, aber dann vor allem dann kein Interesse, sich entsprechend weiterzubilden.
Und damit sind wir dann auch mit den wichtigsten Satzungs- und Vorstandsfehlern durch und wenden uns nun den Dingen zu, die neben dem eigentlichen Gründungsprozess noch relevant sind. Man könnte auch sagen, die ganzen wichtigen oder auch unwichtigen Nebenprojekte. Und was das jetzt genau ist, das schauen wir uns an. Und ich starte mit dem Thema Finanzen. Wir hatten ja gerade schon mal das Thema Finanzen angeschnitten und in der Tat ist das auch schon bei der Vereinsgründung relevant. Und hier reden wir nicht von den überschaubaren Gründungskosten, sondern von der finanziellen Zukunft deines Vereins. Denn 2 entscheidende Fragen musst du dir stellen: Wie viel Geld brauche ich in meinem ersten Vereinsjahr und wo bekomme ich das eigentlich her? Schließlich willst du auch nicht, dass der Verein im ersten Jahr schon insolvent geht oder aufgrund von falscher Finanzierung nie handlungsfähig wird. Ich würde dabei immer auf die Kostenseite schauen und damit starten. Wie viel zum Beispiel kosten Sportgeräte, die ich brauche? Wie hoch ist die Miete für Infrastruktur? Wie viel möchte ich meinen Übungsleitern bezahlen? Muss ich Abgaben an Verbände zahlen? und so weiter. Mit diesen Überlegungen kannst du ermitteln, was der wahrscheinliche Finanzierungsbedarf für deinen Verein ist. Und dann musst du das umlegen, und zwar auf einen Einnahmestrom, das sind die Mitgliedsbeiträge. Deine Mitgliedsbeiträge natürlich multipliziert mit der Anzahl der erwartbaren Mitglieder. So hast du dann am Ende die Höhe und kannst diese für deine Beitragsordnung richtig ermitteln. Und wenn du am Anfang noch nicht weißt, wie viele Menschen sich schlussendlich deinem Verein anschließen werden, dann mach gerne eine eher konservative Prognose. Und jetzt wird's wichtig, weil sowas wie Sponsoring, Spenden und andere Einnahmen, die würde ich an deiner Stelle im ersten Jahr mal komplett ignorieren. Die wenigsten haben bzw. gewinnen im ersten Jahr schon den ersten Sponsor. Und selbst wenn du dein super Netzwerk sofort nutzen kannst, dann sieh das eher als Bonus an, aber nicht als Teil deiner Planungen. Denn damit sollte auch klar sein, dass die Suche nach Sponsoren eher kein großer Teil des Gründungsprozesses sein sollte. Auch wenn natürlich da viele direkt am Anfang dran denken, Mensch, mit dem neuen Verein sind wir attraktiv für Sponsoren, weil wir das und jenes . Aber auf die unterschiedlichen Gründe gehen wir an dieser Stelle nicht ein. Deswegen zusammenfassend Fehler Nummer 4, zu wenig Beschäftigung mit den erwarteten Kosten im ersten Jahr und darauf fußend der richtigen Einnahmekalkulation der Mitgliedsbeiträge. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei den Mitgliedern. 7 Gründungsmitglieder sollt ihr sein. Das klingt fast wie im Märchen, aber am Ende stellt sich die Frage, reichen die eigentlich aus, um die Finanzen in eurem Verein zu stabilisieren? Ja, das hängt ein bisschen auch von eurem Vereinszweck ab. Bei einem Radsportverein ist es sicherlich einfacher, die Kosten zu decken, als bei einem Turnverein mit viel Equipment. Und aufgrund eurer Kostenplanung, aber eben auch aufgrund von natürlichen Obergrenzen, zum Beispiel der Hallengröße oder beim Schwimmbad die Anzahl der Bahnen, da gibt es eben eine Mindest- oder auch eine Höchstanzahl an Mitgliedern, denen ihr ein Angebot zur Verfügung stellen könnt. Du weißt damit, wie viele Mitglieder du mindestens werben musst und wie viele du maximal unterbringen kannst. Jetzt bleibt natürlich die Frage, wie wirbst du sie eigentlich? Und im Idealfall kennst du natürlich deine Mitglieder bzw. die interessierten Personen in deinem Umfeld, die für dieses zukünftige Vereinsangebot in Frage kommen. Das heißt, du kannst sie schon mal vorher überzeugen und zur Gründungsversammlung mit einladen bzw. dann informieren, wenn der Verein aktiv ist und gegründet wurde. Ansonsten müsst ihr natürlich, sobald ihr operativ tätig seid, eine Strategie finden, wie ihr die restlichen notwendigen Personen finden könnt. Und das ist unser Fehler Nummer 5, sich nicht vorher zu überlegen, wie viele Mitglieder brauchst du eigentlich mindestens für einen effizienten Sportbetrieb, aber eben auch, wie kann ich mein Angebot skalieren, wenn viele Menschen kommen?
Ja, und da schließt gleich das nächste Thema an, nämlich das Thema Mitgliedersoftware. Also wer uns kennt, weiß, dass wir ein großer Fan von effizienten Prozessen sind. Eine Neugründung, und das ist wirklich einmalig, ist einfach eine grüne Wiese, komplett frei zur Entwicklung. Und das sollte man an dieser Stelle auch nutzen. Ein entscheidender Punkt, zumindest wenn man plant, mehr als 20 Mitglieder zu haben, ist dabei die Einrichtung eines Mitgliederverwaltungssystems. Hier können dann gleich von Anfang an alle Daten richtig gespeichert werden. Wir hatten bei unserer eigenen Vereinsgründung rund 100 Gründungsmitglieder und wir hatten es damals so gemacht, dass wir die Software vor der Gründung hatten. Der Vorteil war ganz offensichtlich, die Mitglieder konnten ihre Daten, inklusive vor allem der Bankdaten, weil wir wollen ja auch Geld von denen, schon vor der Gründung über einen digitalen Mitgliedsantrag an uns senden. Als die Gründungsversammlung dann abgeschlossen war, mussten wir nur noch die Mitglieder aktiv schalten, die auch wirklich bei der Versammlung waren und haben die wieder rausgelöscht, die nicht gekommen sind. So hatten wir dann also gleich ohne Abtippen alle Personen im System. Im selben Zug entwarfen wir kurz danach dann einen zweiten Mitgliedsantrag, der war so eine Art Warteliste. Das heißt, jedes Mitglied konnte sich dann schon eintragen, um dann später aufgenommen zu werden. Also in dem Zeitpunkt, wenn die bürokratischen Gründungsprozesse einmal abgeschlossen sind und quasi der Verein wirklich aktiv wird. Und damit hatten wir dann auch zu diesem Zeitpunkt schon alle Daten. So hatten wir zu Beginn des Vereins, also zur Gründung, zum offiziellen Start, schon über 600 zahlende Mitglieder. Das war natürlich mehr, als wir gedacht hatten. Und man muss auch festhalten, das ist wahrscheinlich auch für die meisten anderen Vereine die absolute Ausnahme. Damit dies aber erstmal grundsätzlich so gelingen kann, ist es einfach entscheidend, dass ihr auf die richtigen Bestandteile einer Mitgliedersoftware achtet, weil woher sollt ihr das wissen, wenn ihr noch nie eine in der Hand hattet im Detail? Dazu zählt unter anderem Stammdatenerfassung, Bezahloptionen in der Software oder auch ein digitaler Mitgliedsantrag. Und das sind für uns wirklich die absoluten Minimums. Beim Rest kommt es dann halt drauf an, was ihr braucht. Also, hat der neue Verein zum Beispiel viele Kurse im Angebot, braucht es sicherlich auch ein gutes Tool, um Kurse zu managen. Das kann gegebenenfalls in der Mitgliedersoftware schon enthalten sein oder ihr müsst euch am Markt nach einem anderen Tool umschauen, wenn das für euch besser ist. Wichtig ist aber, dass ihr euch bei der Gründung für diesen Punkt wirklich Zeit nehmt. Ihr könnt eigentlich bei allen Anbietern ein Probeabo abschließen, die solche Software anbieten. Wir hatten es damals so gemacht, dass wir angerufen hatten und gesagt haben, dass wir zum Beispiel einen längeren Testzeitraum als einen Monat brauchten, weil der Verein ja noch gar nicht bestanden hat und wir wollten erstmal testen, ob es überhaupt so funktioniert. Also hatten wir uns darauf geeinigt gehabt, dass wir das Tool nutzen können und erst zum eigentlichen richtigen Start des Vereins quasi etwas dafür zahlen mussten. Also wir konnten alles quasi vorher umsonst einrichten und erst quasi als der Verein eingetragen war, wir die ersten Mitgliedsbeiträge eingenommen hatten, mussten wir überhaupt die erste Zahlung für die Software pro Monat leisten. Also am Ende muss man da ganz klar sagen, das war eine gute Entscheidung, die wir damals getroffen haben, weil das Einrichten dieses Tools, das Verstehen und auch das, ich nenne es mal Schulen von Personen, die das dann später gemacht haben, dieses Tools hat länger gedauert als der finale Entwurf der Satzung. Und wenn man so sieht, wie der Verein heute besteht, ist das aus heutiger Sicht oder auch aus damaliger Sicht natürlich auch schon die richtige Entscheidung. Deswegen Fehler Nummer 6, sich vorher keine oder zu wenig Gedanken über die Mitgliederverwaltungssoftware machen, die euch langfristig Zeit und Aufwand spart.
Und dann bleiben wir doch beim technischen Bereich und schauen mal auf die Vereinswebseite. Der vorletzte Punkt auf unserer Liste, der ist nämlich schnell geklärt. Er stellt bei der Gründung schon eine Webseite für den Verein. Warum? Naja, neue Mitglieder und Interessierte haben dort eine Möglichkeit, sich direkt mit eurer Vereinsidee zu beschäftigen und sich so zu überzeugen, ob es was für sie ist. Ihr könnt das zukünftige Angebot präsentieren. Es gibt eine eindeutige Kontaktstelle für Interessierte, zum Beispiel über ein Kontaktformular oder eine eingereichte Mailadresse. Ihr könnt den digitalen Mitgliedsantrag gleich dort mit anbieten und spart euch damit Aufwand. Und ihr könnt auch die Satzung auf die Webseite hochladen, wenn sie dann fertig ist, was ihr zum Beispiel für einen digitalen Mitgliedsantrag benötigt, wenn ihr das mit anbietet. So, und ich denke, dass bereits diese wenigen Punkte dazu geführt haben, dass du jetzt überzeugt bist, nicht erst eine Webseite zu erstellen, wenn dein Verein bereits besteht und voll dran ist, weil dadurch könnten euch eben zu Beginn interessierte Personen verloren gehen, weil sie nichts über den Verein finden. Möglicherweise verunsichert es auch Menschen, weil sie eben ja keine Vorstellung davon haben, was eigentlich passiert und andere Erwartungen hatten. Und dementsprechend unser Fehler Nummer 7, zum Start des Vereins keine Vereinswebseite als Anlaufpunkt haben.
Ja, und dann sind wir eigentlich nur beim letzten Punkt angekommen und das ist wirklich so ein absoluter Worst-Case-Punkt, man kann das nicht anders sagen. Wenn euer Verein am Anfang Infrastruktur benötigt, solltet ihr auch vor der Gründung sicherstellen, dass ihr entsprechende Hallenzeiten bekommt, die für euch vertretbar sind. Ihr habt zwar grundsätzlich rechtlich das Anrecht als gemeinnütziger Verein auf solche Flächen, aber wenn diese alle belegt sind oder nur Uhrzeiten verfügbar sind, wo 90% der potenziellen Mitglieder nicht können, dann macht das einfach gar keinen Sinn, diesen Verein zu gründen. Deswegen setzt euch auch rechtzeitig mit dem Sportamt oder welche Institution bei euch auch immer die Hallenzeiten regelt zusammen und versucht schon vor der Gründung eine fast 100%ige Zusage zu haben für einen bestimmten Tag und für eine bestimmte Uhrzeit. Denn man muss sich ganz ehrlich natürlich die Frage stellen, also ihr macht euch die ganzen Arbeit und welchen Sinn hat es denn am Ende? Ihr habt den Verein gegründet und dann könnt ihr gar kein Angebot anbieten und ausüben. Das wäre dann wirklich der größte Fehler, den man sich vorstellen könnte. Deswegen Fehler Nummer 8, vor der Gründung keine Hallenzeiten oder Sportflächen mit der zuständigen Institution abgesprochen zu haben. Du siehst also schon nur an diesen Fehlern, dass eine Gründung sehr vielfältig ist und diverse Herausforderungen warten. Unsere Empfehlung ist ganz klar, kümmere dich ganz um die Dinge, die langfristig Einfluss auf deinen Verein haben und das ist nun einmal die richtige Grundstruktur des Vereins, sei es Satzung, Finanzen, Digitalisierung oder dass man das Sportangebot am Ende auch ermöglichen kann. Andere Themen wie Sponsoring, Nachhaltigkeit, Entwerfen von eigenen Vereinstrikots sind super schön, aber am Anfang überhaupt nicht wichtig und lenken eher von den wichtigen Themen ab.
Gutes Stichwort, ein weiteres wichtiges Thema gibt es auch in 2 Wochen wieder bei uns im Podcast. Denn wir sind für heute damit auch wieder am Ende angelangt. Wir hoffen, du konntest einiges für dich mitnehmen und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, wie gewohnt, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.